Hallo, liebe Diana. Ich habe neulich auf Netflix einen Film über diesen entzückenden Louis Capaldi gesehen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, diesen irischen Sänger. Und da konnte man live dabei sein, wie ein Mensch leiden kann, wenn er unter dem Imposter-Syndrom leidet. Also dem Gefühl, er kann das eigentlich alles gar nicht, was die Leute ihm zutrauen und zusprechen. Und wohin das führen kann. Ich meine, bei ihm hat es zum Ausbruch vom Tourette geführt, zu einem wahnsinnigen Stresssymptom. Also Tourette ist kein Stresssyndrom, aber es wird immer stärker, je mehr man unter Stress ist, so rum. Das hat nun nicht jeder in diesem Ausmaß und auch nicht jeder hat den Druck eines internationalen Popstars. Aber ich glaube, viele von uns kennen dieses Gefühl, au backe, wenn ich jetzt noch weiter nach oben stolpere, das Wort alleine spricht schon Bände, dann werden alle merken, dass ich eigentlich gar nichts drauf habe. Davon handelt diese Folge. Viel Spaß beim Hören.
Hey Julia, stopp! Wir haben noch was vergessen. Wir haben unsere Sommerpause noch gar nicht angekündigt. Darum grätsche ich jetzt hier mal kurz dazwischen. Also, jetzt sind 2 Wochen, da gibt's kein Menü an mich, aber am 11.8. sind wir wieder am Start. Habt alle einen schönen Sommer, bis dahin. Liebe Grüße!
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration.
Wir, das sind Diana Helfrich und
Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte Woman Redaktion.
Heute spricht Julia mit
Dr. Michaela Mutig. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Psychosomatik mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie. Mit ihr will ich heute über die vielen Gesichter des sogenannten Imposter-Syndroms sprechen. Beim Imposter-Syndrom handelt es sich um ein Phänomen, bei dem wir, natürlich in unterschiedlich starker oder schwacher Ausprägung, ständig in der Angst leben, als HochstaplerInnen aufzufliegen oder Erfolge und Lob nicht wirklich verdient zu haben. Davon betroffen sind natürlich Männer und Frauen, aber gerade in der Lebensmitte von Frauen, die uns hier nun mal hören, kann diese Sorge doch nochmal eine ganz neue oder andere Dimension erreichen, nämlich gerade dann, wenn wir uns eigentlich über unsere Lebensleistung freuen könnten, stattdessen aber eben die Versagensängste zunehmen. Frau Mutig und ich, sie heißt übrigens wirklich so, nur mit einem H drin, werden heute deshalb nicht nur darüber sprechen, wie dieses Phänomen entsteht, sondern auch, wie wir diesem Teufelskreislauf entkommen können. Willkommen, Frau Mutig.
Dankeschön, dass ich da sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Frau Mutig, wenn es Ihnen recht ist, wir haben es vorher besprochen, ich überfalle Sie jetzt nicht total, würde ich gerne bei Ihnen anfangen.
Ja.
Als Sie so ganz grob die Lebensmitte erreichten, wir müssen es jetzt nicht zählen in Jahren, aber sind Sie Oberärztin geworden? Also Sie hatten eigentlich alles erreicht. Wie ging es Ihnen damit?
Ich habe mich gar nicht so sehr darüber gefreut, über das Angebot, sondern ich hatte schon auch meine großen Zweifel daran. Ist es jetzt das Richtige für mich oder ist es nicht? Ich war in einer Umwälzungsphase, Umorientierungsphase. Ich war auch schon in der Phase, wo ich einen Jugendtraum wahr machen wollte und eigentlich gar nicht unbedingt im Krankenhaus bleiben wollte. Mhm. Und dann kam dieses Angebot der Oberärztin und ich habe mich wirklich gefragt, ist das jetzt die richtige Entscheidung? Bin ich überhaupt die Richtige, die passen dafür? Ich habe mich überhaupt nicht als Oberärztin so wiedergesehen und konnte mich gar nicht damit identifizieren. Und deswegen habe ich erstmal lange überlegt, soll ich annehmen oder nicht? Und ich habe es dann angenommen, aber auch mit diesem Gedanken daran, naja, ich bleibe ja nicht ewig. Das probiere ich jetzt mal einfach 1-2 Jahre aus. Aber ja, schauen wir mal, was draus wird. Aber so richtig zugetraut habe ich es mir eigentlich nicht.
Jetzt klingt es ja, finde ich, erstmal total vernünftig und normal. Also ich überlege mir, will ich das wirklich oder will ich das nicht? Eigentlich habe ich noch was anderes vor. Ich glaube, da würde sich fast jeder wiederfinden. Aber wo ist es für Sie sozusagen schmerzhaft gewesen? Oder wo ist es für Menschen, die dieses Gefühl haben, schmerzhaft? Oder wo wird es wirklich unangenehm?
So richtig unangenehm wurde es eigentlich dann, als ich schon Oberärztin war. Also ich hatte ja dann zugesagt, unter anderem auch zugesagt, weil ich auch die anderen nicht enttäuschen wollte, meinen Chef nicht enttäuschen wollte, meine Kollegen, die sich schon so ein bisschen drauf gefreut haben, dass ich Oberärztin werde. Also ich wollte keinen enttäuschen und habe dann angefangen und dann habe ich plötzlich gemerkt, wie Dinge wieder kamen, die ich schon meinte überwunden zu haben. Also ich hatte dann wieder schlaflose Nächte. Und das kannte ich eigentlich sehr gut. Gerade als Psychotherapeutin trainieren wir ja mit dem Patienten, wie man Gedanken stoppen kann, wie man nachts schlafen kann. Und bei mir hat es plötzlich nicht mehr geklappt. Und ich konnte nicht mehr richtig abschalten. Ich habe wieder viel länger gearbeitet, als ich eigentlich wollte. Und immer wieder auch dieser Gedanke, oh, hoffentlich kriegen die nicht mit, dass ich ja voll die Fehlbesetzung bin. Hoffentlich kriegen meine Patienten das nicht mit. Die verlassen sich drauf. Hoffentlich kriegen meine Mitarbeiter, also die Assistenzärzte, nicht mit. Die hängen ja an mir dran. Und hoffentlich enttäusche ich den Chef nicht. Und immer wieder dieses Gefühl, irgendwann müssen die doch merken, dass ich für diese Rolle völlig ungeeignet bin.
Ja, das heißt, wie erleben Menschen, die unter dem Phänomen leiden, denn positive Rückmeldungen und Erfolge? Das ist ja eigentlich das, womit wir wachsen. Wir machen was gut, dann kriegen wir ein Lob und sagen, super, jetzt habe ich es gut gemacht, jetzt, aha, ich kann es wohl. Das scheint aber in dem Fall nicht zu funktionieren.
Ganz genau, das ist so das Normale, was Sie schildern, nämlich, dass man am Anfang einer neuen Stelle ganz normal tatsächlich ja auch erstmal unsicher ist. Das kennt jeder, denke ich, oder jede. Aber normalerweise, wenn man die ersten positiven Rückmeldungen kriegt, das erste, hey, toll gemacht und klasse, ich bin zufrieden mit dir, dann lassen die ja normalerweise nach, diese Selbstzweifel, weil wir dann lernen, wir lernen am Erfolg, dass wir das dann doch hinkriegen. Und bei Menschen mit Imposter-Syndrom, dazu gehöre ich ja auch, ist es nicht so. Dann ist es eher so, dass als ich dann gehört habe, hey Michaela, super und schön, dass du jetzt Oberärztin bist, dass ich eher immer wieder dachte, wenn die wüssten, also wenn mein Chef irgendwie zufrieden war, dachte ich, naja, der will ja nur nett sein, der will ja nur mich aufbauen und motivieren. Das macht man als Chef einfach so, das wird als Chef so erwartet. Und wenn Kollegen gesagt haben, hey, super, dann dachte ich, naja, der will ja nur nett sein. Und wir sind ja auch so, dadurch, dass ich ja auch lange Assistenzärztin war, waren wir alle auch eher ein bisschen befreundet. Dass ich dachte, naja, Freunde sagen das, aber die denken wahrscheinlich was ganz anderes. Also dieses Lob, das ich bekommen habe, habe ich nie auf meine Leistung oder selten auf meine Leistung zurückgeführt, sondern ich habe es eher erklärt mit Sympathie, manchmal auch mit Glück. Es war ja Glück, dass genau das dran kam, was ich gerade konnte. Ich habe es Oberarztstelle manchmal so auch erklärt, dass ich sagte, ich war halt gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also ich habe mir diese ganzen Erfolge auch immer anders erklärt. Ich habe diese eher so ein bisschen weg erklärt.
Ja, Ihrer Beobachtung nach, wir haben jetzt über Karriere gesprochen, aber sowas beginnt ja häufig schon viel früher mit Referaten in der Schule oder grundsätzlich mit allen Dingen. Wie ergeht es denn vor allem Frauen, die, sagen wir jetzt mal, eben diese Karriere nicht vorzuweisen haben, sondern die sich eher auf Erziehung von Kindern konzentriert haben oder eher ehrenamtlich gearbeitet haben? Hängen diese Gefühle denn überhaupt in irgendeiner Weise vom Karrierestand ab und wenn nicht, wovon noch?
Also mit zunehmendem Karrierestand werden wir, ich sag mal, sichtbarer. Also die Augen, die auf einen schauen, werden mehr. Und deswegen wird dann oft der Druck größer. Mhm. Also so war das auch bei mir, dass ich vorher einigermaßen zurechtkam, mich immer auch so ein bisschen durchgemogelt habe, gefühlt.
Mhm, gefühlt, und, ich wollte gerade sagen, Obacht,
ja, genau.
Da ist es wieder.
Genau. Ganz genau, gefühlt durchgemogelt hatte. Und erst so als Oberärztin, dann konnte ich nicht mehr mich hinter anderen Leuten oder sonst wie verstecken. Dann plötzlich stand ich so ganz alleine an der Front. Deswegen, also je höher wir in der Karriere kommen, desto mehr Versteckmöglichkeiten fallen weg und desto mehr ist dann plötzlich auch dieses Syndrom auch da oder dieses Phänomen da. Aber prinzipiell hatte ich, wie Sie auch schon sagen, ich hatte auch schon in der Schule diese Probleme und ich hatte auch schon diese Probleme auch im Sport. Als ich Judo gemacht habe, je besser ich wurde, je öfter ich auf dem Treppchen stand, desto größer war der Druck vor jedem Wettkampf. Und da war ich 12, 13. Also oft ist das Imposter-Phänomen etwas, was uns auch schon vorher und vor Karriere und unabhängig von Karriere begleitet. Mhm. Aber wenn wir plötzlich an irgendeine Position kommen, wo wir uns nicht mehr hinter Kollegen verstecken können, wo wir nicht mehr irgendwie im Team arbeiten, sondern mehr Verantwortung übernehmen, desto mehr wird es demaskiert, desto mehr kommt es zum Vorschein.
Wir sprechen gleich noch darüber, wie sich das dann äußert, in welchem Verhalten und dann am Ende auch, wie können wir diesem Verhalten entgegenwirken. Aber ich würde gerne noch mal unterscheiden, das fand ich nämlich wirklich wahnsinnig interessant beim Lesen Ihres Buches und morgen fliege ich auf, heißt es, also über dieses Phänomen, wirklich die unterschiedlichen Typen. Ja, weil man denkt, es sind sozusagen eigentlich jetzt nur die, die irgendwie denken, ja, ich habe es nicht verdient, aber welche Typen das sind, das fand ich nochmal ganz spannend. Also ich glaube, da kann sich, ich will nicht sagen jeder wiederfinden, aber wenn man das kennt, dann finde ich doch nochmal sehr interessant, dass es wirklich Typen gibt. Das eine, ich gebe mal ein Stichwort am Anfang, das Naturtalent. Vielleicht mögen Sie dazu was sagen. Was glauben Menschen, die Sie unter das Naturtalent zählen?
Das passt ja gut, weil ich auch mich sofort da auch dazu rechne, zu dem Naturtalent. Menschen, die zu dem Subtyp Naturtalent gehören, denken, dass der Erfolg einfach so zufliegt. Menschen, die begabt sind, das hört man ja auch als Kind, denen fliegt es einfach zu, die müssen sich nicht groß anstrengen. Und so war es bei mir. Ich habe sehr schnell und sehr gut gelernt. Ich hatte in der Grundschule keine Probleme. Und ich habe immer wieder auch gehört, ich bin so intelligent und habe auch mitgekriegt, meine Eltern sind auch stolz drauf, dass ich intelligent bin. Ja, und dann hat sich als Kind das so ein bisschen auch festgesetzt, ich kann das, ich bin so intelligent und ich komme leicht durch die Schule. Mhm. In der Grundschule hat es wunderbar funktioniert, aber dann im Gymnasium mit zunehmender Klasse, die ich geschafft habe, wurden die Anforderungen immer höher. Und dann im Studium war das ja eh nochmal ganz anders. Und dann hat es nicht mehr so funktioniert mit diesem, ich lerne so leicht, ich bin so intelligent, sondern dann kam mein Glaubenssatz, Menschen, die begabt sind, müssen nichts für den Erfolg tun, kam ganz schön ins Wanken, weil ich musste was für meinen Erfolg plötzlich tun. Ich musste plötzlich lernen und trotz Lernen habe ich teilweise dann nicht so gute Noten geschrieben. Und dann habe ich wirklich daran gezweifelt, bin ich denn wirklich so intelligent? Bin ich denn überhaupt dazu in der Lage? Und wenn andere gesagt haben, du bist ja so intelligent, habe ich mich tatsächlich auch wie ein Hochstapler gefühlt. Das hat lange gedauert, bis ich wirklich verstanden habe, dass selbst Spitzensportler und selbst Superstars was tun müssen. Also die Begabung allein reicht nicht. Es muss auch sozusagen Fleiß dabei sein. Es muss auch Anstrengung dabei sein.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist. Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Aber wenn man das erstmal so als Kind verinnerlicht hat, dass Begabung was ist, was einem zufliegt, wofür man nicht arbeitet.
Oder gute
muss,
Ergebnisse, ne? So dass das
ganz genau. Ganz genau. Dann kommt man da ganz schön ins Schwanken und zweifelt an sich selbst.
Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich denn jemand bin, der ganz schön ackern muss für seinen Erfolg, dann denkt man, naja, klar. Also wenn die wüssten, was sie am Anfang sagten, ne?
Ganz
ja gut,
genau.
Ich habe das jetzt irgendwie hingekriegt, aber wenn die wüssten, dass ich da 3 Nächte dran gesessen habe, das zählt ja eigentlich gar nicht. Es hätte mir ja zufliegen müssen, nur dann wäre ich ja gut. Ne? So das ist dann
ganz
die Schlussfolgerung,
genau,
die diese Menschen ziehen. Dann, da musste ich sehr lachen, die Perfektionisten.
Mhm.
Also ich musste natürlich lachen, weil ich mich voll ertappt fühlte.
Die meisten.
Ja, genau. Die mit diesem Glaubenssatz, ich muss alles perfekt machen. Das klingt immer so harmlos, aber was sind die Folgen, wenn ich wirklich dieser Überzeugung bin?
Ja, wenn ich der Überzeugung bin, wirklich gut ist eine Arbeit dann, wenn sie fehlerfrei ist und wenn sie wirklich perfekt ist. Also perfekt heißt ja auch, darf kein anderer besser sein, weil sonst ist unsere Arbeit ja nicht perfekt. Dann ist das ja ein Level, ein Niveau, das nicht erreichbar ist. Und wir denken also immer, wenn wir irgendeinen Fehler machen und wenn es nur ein kleiner Flüchtigkeitsfehler ist oder wenn jetzt zum Beispiel hier in unserem Interview, wenn ich jetzt sage und das merke, dann denke ich dann automatisch, oh nein, das ist ja nicht perfekt und das ist ja nicht gut genug, weil das so gleichgesetzt wird. Gut ist gleich perfekt. Gut ist es nur, wenn es fehlerfrei ist und wenn es nicht fehlerfrei ist, dann ist es auch nicht gut.
Das heißt, ich mache 2 Stunden super Vortrag, am Ende verhaspel ich mich einmal und denke, Mist, scheiß Vortrag oder scheiß Interview.
Ganz genau. Mhm. Am Ende des Vortrags finden die meisten Menschen, wenn sie danach suchen, finden etwas, womit sie nicht zufrieden sein können. Das ist einfach so. Gerade wenn der Vortrag sehr lang ist, dann ist es so, dass wir irgendwo einen kleinen Verhaspler drin haben, einen kleinen Fehler drin haben oder eine Frage nicht beantworten können. Und Menschen, die aber diesen Anspruch an sich haben, dass es fehlerfrei sein muss, um überhaupt gut genug zu sein, die werden deswegen immer an ihren Ansprüchen scheitern.
Mhm. Das nächste, was Sie hier haben, ist Superheld, kann man sich denken, ist die Perfektion oder die Perversion des Perfektionisten perfekt auf allen Gebieten, drunter geht's nicht. Aber interessant fand ich auch nochmal den Experten oder die Expertin. Ich muss alles wissen, um sicher zu sein. Also ich erinnere mich, als ich vor einigen Jahren meine Coaching-Ausbildung fertig machte und dann so ein Feedback-Gespräch hatte, war das ein Feedback-Gespräch mit 2 Ausbildern, die sozusagen als Reflecting-Team über mich sprachen. Also man hört dann nur zu und die tauschen sich aus. Und dann sagten die zueinander, ja, das ist ja irre, was die Julia alles gelesen hat. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja praktisch die ganze Liste durch. Wahnsinn, was die für eine Lust hat, immer noch zu lernen. Und dann sagte der andere, ja, ich habe nur Sorge, dass es gar nicht Neugier ist, sondern Angst.
Mhm.
Da klingelten bei mir alle Alarmglocken. Ich dachte, genau, ertappt. Ja, dieses Gefühl von, ich muss mich so wahnsinnig gut vorbereiten, damit ich auf alle Eventualitäten vorbereitet bin. Das gehört dazu in Ihrer Meinung, gell?
Ganz genau. Und es ist auch dieses, ich kann ja kein Experte sein, weil ich weiß ja das nicht oder ich weiß ja dies noch nicht. Und deswegen bin ich kein Experte. Und wenn ich dann das lerne und mich mit dem Thema XY beschäftige, dann stelle ich plötzlich fest, da gibt's ja noch mehr Randbereiche, die weiß ich ja auch nicht. Das heißt, es ist wie so die Karotte an der Angel. Man kann das nie erreichen, weil immer wenn man was gelernt hat, gibt's wieder was, was wir noch nicht kennen. Deswegen, um Experte zu sein, fehlt immer genauso das bisschen Wissen. Das müsste ich noch haben, dann könnte ich Experte sein. Und es wird immer so weitergehen. Immer gibt's irgendwas, was ich noch wissen muss, um Experte zu sein.
Ja, und damit verstärkt es sich natürlich, ne? Weil in dem Moment, wo ich dann was gelesen habe, dann gibt's immer neue Felder.
Ganz genau.
Und dieses Gefühl wird immer schlimmer eigentlich. Was ich auch ganz interessant fand, das wäre ich nicht drauf gekommen, dass Menschen denken, es zählt nur, wenn ich es allein hingekriegt habe.
Ganz genau. Das ist der Subtyp der Einzelkämpfer. Und Erfolge, die im Team erreicht worden sind, zählen für die nicht. Wenn sie jemanden um Rat fragen, zählt es nicht. Wenn sie eine Aufgabe an jemanden delegiert haben, dann zählt es nicht. Dann haben sie diesen Erfolg nicht verdient. Und deswegen tun sich Menschen, die zu der Kategorie Einzelkämpfer gehören, auch total schwer, auch um Hilfe zu fragen oder auch mal zu sagen, jetzt wird's zu viel und kannst du mir mal das abnehmen, weil dann haben sie ja den Erfolg nicht verdient. Und da mittlerweile ja eigentlich fast alle großen Erfolge im Team errungen werden, kann also jemand mit der Kategorie Einzelkämpfer ja eigentlich gar nicht sich über seine Erfolge freuen, weil er immer denkt, na ja, alleine hätte ich es nicht hingekriegt.
Naja, ich meine, das ist jetzt ja erstmal was, wo man sagt, das ist ja eigentlich auch sympathisch, ne? Also, dass wir so einen inneren Kritiker haben, der uns sagt, so, da war auch Glück dabei, da haben auch andere mitgeholfen. Das ist ja erstmal sympathischer als jemand, der sagt, nee, wieso, ich habe es komplett allein gerissen, ich kann es einfach, ne? So, also da würde man jetzt erstmal sagen, ist erstmal sympathisch. Aber es führt natürlich dazu, dass ich mich immer ungenügend fühle, sobald ich irgendwie um Hilfe bitte.
Genau. Und vor allem das Gemeine ist ja, wenn es um einen Erfolg geht im Team, da sagen die Betroffenen dann auch, naja, das liegt ja am Team und damit hatte ich ja gar nicht so richtig viel zu tun gehabt. Also das heißt, sie beziehen den Erfolg nicht auf sich. Wenn es aber zu einem Misserfolg kommt, wenn irgendwas nicht geklappt hat, ist es genau umgekehrt. Da sagen sie, naja, das lag an mir und hätte ich mich mehr dahinter geklemmt, hätte ich mehr irgendwie mich angestrengt. Da ist es genau andersrum. Die Misserfolge werden sofort auf einen persönlich zurückgeführt und die Erfolge, da fühlen sie sich nicht zuständig.
Nun ist es ja keine Krankheit, sondern ein Phänomen.
Genau.
Aber dennoch gibt es Forschung dazu. Wer hat damit begonnen und warum? Wie kam es dazu, dass es diesen Begriff überhaupt gibt?
Pauline Clance hat damals begonnen. Sie hat selber es bei sich gemerkt. Sie ist Professorin an der Uni in Amerika und sie hat für sich festgestellt, schon während des Studiums, dass sie immer dieses Gefühl hat, ich bin hier verkehrt und ich habe diesen Studienplatz gar nicht verdient und ich bin da einfach nicht gut genug. Und dann hat sie später auch selber, als sie einen Abschluss hatte, hat sie später dann auch Studierende beraten und hat festgestellt, in ihrer Sprechstunde kamen sehr viele junge Studierende, vorwiegend Frauen, die genau die gleichen Bedenken geschildert haben und genau auch gesagt haben, ich weiß gar nicht, ich gehöre da nicht hin, ich habe das gar nicht verdient, jemand anderes hätte lieber diesen Studienplatz haben sollen. Und da ist ihr aufgefallen, dass es etwas ist, was tatsächlich sehr häufig ist. Damals dachte sie noch, dass es nur Frauen betrifft. Mittlerweile ist es ja anders, haben die Erkenntnisse gezeigt, dass auch Männer betroffen sind. Aber erstmal hat sie das auch beschrieben als Phänomen und tatsächlich auch direkt als Imposter-Phänomen beschrieben. Also dieses Gefühl, ein Hochstapler zu sein.
Es gibt ja verschiedene Ebenen, so wie Sie es beschreiben, die dazu führen, dass wir so einen verzerrten Wahrnehmungsspiegel unserer selbst haben, die dann so gewissermaßen verstärkend aufeinander wirken. Sowas wie die Wahrnehmung, die Bewertung und die Gefühle. Wie spielen die zusammen, dass es dazu führt, dass wir am Ende wirklich eine verzerrte Wahrnehmung, gibt es ja auch bei Magersüchtigen, ne? Also eine verzerrte Körperwahrnehmung, dass obwohl alle Fakten dagegen sprechen, ich dann doch anders über mich denke. Wie ist dieses Zusammenspiel dieser drei Dinge?
Ja, was vor allem ist, ist erstmal die Wahrnehmung, die da verzerrt ist. Und ich habe ja im Buch, habe ich auch das Bild von einem Zerrspiegel auch ein bisschen verwendet. Man könnte genauso auch sagen, das Bild von einer Sonnenbrille. Das heißt, das, was ich sehe, was ich wahrnehme, entspricht nicht der Realität. Bei einer Sonnenbrille ist es sehr einfach. Da wissen wir auch, okay, wir haben eine Sonnenbrille auf. Wenn die vielleicht jetzt noch blau getönt ist, hat die ganze Welt, die ganze Umgebung um uns herum Blaustich. Aber wir wissen ja genau, in Wirklichkeit, wenn wir die Sonnenbrille abziehen, dann ist das nicht so. Und so ist es auch bei der Wahrnehmung vom Imposter-Syndrom, dass diese Betroffenen Erfolge zum Beispiel gar nicht so richtig wahrnehmen. Höchstens, wenn sie selber darauf aufmerksam gemacht werden, mit der Nase drauf gestupst werden. Aber die eigenen Fehler, die eigenen Schwächen total wahrnehmen. Und sie nehmen auch bei anderen Menschen eher das Positive wahr und bei sich selbst im Vergleich immer nur das Negative.
Wie
das
gemein, wenn es da wenigstens auch so wäre, dass sie da die Schwächen wahrnehmen. Aber nein, okay.
Das ist übrigens was, was eigentlich in der breiten Bevölkerung auch so ist. Ich habe in der Uni habe ich auch Unterricht gegeben. Studierende haben bei mir gelernt, wie man eine gute Anamnese macht. Und die hatten Rollenspiele dabei gemacht. und haben dabei danach sich selbst auch bewertet. Und dann wurden sie auch von denjenigen, die zugeguckt haben, beim Rollenspiel bewertet. Und es war wirklich durch die Bank so, dass alle, die das Rollenspiel gemacht haben, sich selbst schlechter bewertet haben als die Zuschauer. Und wenn sie selbst das Zuschauer waren, haben sie auch wieder positiver bewertet. Also es ist wirklich so ein Phänomen, das durch die Bank weg auch die meisten Menschen betrifft, nicht nur die Menschen mit Imposter-Syndrom. Aber bei den Menschen mit Imposter-Syndrom ist das halt so die Einstiegspforte, wenn wir nur unsere eigenen Schwächen wahrnehmen, wenn wir uns immer negativer wahrnehmen als alle anderen, dann verstärkt es natürlich wieder dieses Gefühl, diesen Glauben, nicht gut genug zu sein.
Und die Bewertung, welche Rolle spielt die dann, wenn wir einmal den Fokus falsch gelegt haben auf die Schwächen?
Genau, die Bewertung ist ja dann so dieses, ich finde jede Menge Beweise. Also die Bewertungen sind ja verzerrt. Das war ja das, was wir vorhin besprochen haben. Richtiger Erfolg muss alleine verdient werden oder Erfolg muss einem zufliegen oder auch als Experte muss man alles wissen. Das sind alles so verzerrte Grundüberzeugungen, wann man einen Erfolg verdient hat oder wann man Experte ist. Und das ist erstmal so diese Grundüberzeugung. Und alles, was dann kommt, was wir nehmen, wie gesagt, ja sowieso eher das Negative wahr. Und alles, was wir wahrnehmen, negativ, ist wieder so ein Beweis, unserer Überzeugung nicht fähig zu sein. Und wenn dann zum Beispiel Lob kommt, das Lob sagt ganz klar, du bist wirklich sehr, sehr gut. Und wir aber diese Grundüberzeugung haben, ich bin ja gar nicht gut, ich kann nicht gut sein, stimmt ja irgendwas nicht. Entweder hat der andere nicht recht oder ich habe nicht recht. Und dann tun wir das so für uns auch bewerten, naja, der wollte nur nett sein. Oder das war ja auch nur Zufall und wird nicht gleich wiederholt werden. Und das ist so der Punkt, wo dann unsere Bewertung so mit reinspielt, dass wir die Beweise, die uns ja abbringen könnten von dieser Grundüberzeugung, dass die aber entwertet werden.
Ja, vielleicht schon mal kleiner Spoiler an dieser Stelle. Das ist natürlich dann auch genau der Punkt, wo man ansetzt, wenn man aus diesem Kreislauf raus will. Da kommen wir auch gleich noch zu. Also ne, wenn ich das eben ändern will, diese Wahrnehmung.
Genau.
Ganz spannend finde ich eben auch diese Selbstbewertung, dass da eben diese Glaubenssätze mit reinspielen, was man alles nicht darf. Ja, also im Sinne von, man darf sich auch nicht selber loben. Ich glaube, das spielt dann nämlich auch rein. Ob man sich dann wirklich so negativ sieht, weiß ich nicht. Aber es gehört sich halt einfach auch nicht. Eigenlob stinkt. Genau. Also diese ganzen Dinge, die wir gelernt haben als Kinder, die sich da in uns manifestieren und dazu führen, dass wir uns gar nicht loben dürfen oder gar nicht uns das erlauben.
Ganz genau.
Ganz spannend finde ich ja auch, Sie sagen, all dies hat natürlich massiven Einfluss auf unsere Gefühle und da sind wir dann auch an dem Punkt, über den wir eingangs sprachen, wo es dann auch wirklich unangenehm wird. Also Menschen, die sich so bewerten und die sich so wahrnehmen, die erleben das wirklich auch als eine echte Bedrohung. Also wenn ich dann, was ich nicht, eine Präsentation machen muss, schreiben sie, ne, dann ist es halt wirklich praktisch wie der Säbelzahntiger. Es ist eine veritable oder eben nicht veritable, aber eine empfundene Bedrohung. Was bedeutet das für die Menschen, die dann, ja, die damit zu tun haben?
Also dieses Gefühl, das kann ich auch aus eigener Erfahrung auch sagen, das ist wirklich sehr, sehr stark. Und deswegen kommt der Verstand eigentlich gar nicht gegen das Gefühl an. Mhm. Ich kann mir noch so sehr vom Verstand sagen, ich bin gut und schau mal das an und schau mal das an, das habe ich hingekriegt. Wenn das Gefühl doch klar schreit, ich bin nicht gut und ich muss mich so schämen, ich habe was falsch gemacht. Und gerade diese Angstgefühle, die Sie auch eingangs geschildert haben, Angst, nicht gut genug zu sein, Angst, andere zu enttäuschen, Angst aufzufliegen und Schamgefühle. Also so richtig so absolutes Schämen bei einem Fehler, vor allem wenn noch jemand es mitgekriegt hat, die sind so stark oder die können so stark sein, dass man dann mit dem Verstand gar nicht sogar dagegen angehen kann, dass man gar nicht sagen kann, hey, du bist gut, weil es fühlt sich doch ganz anders an. Und Menschen nehmen ihr Gefühl oft als Beweis, wie so eine Tatsache. Und ich habe im Buch ja auch schon geschildert, gerade bei magersüchtigen Patientinnen, war ja vorhin gerade auch angerissen, die fühlen sich zu dick und dann hilft die Zahl auf der Waage nicht. Sie sehen ja die Zahl auf der Waage, sie können den BMI ausrechnen. Dieser klare Beweis, der da steht, der ist nicht so stark wie das Gefühl. Dieses Gefühl ist deutlich stärker. Und so ist es auch bei Menschen mit Imposter-Syndrom.
Wir kommen nachher noch dazu, woher es denn kommt, dass wir dieses Gefühl haben. Ganz spannend finde ich jetzt erstmal, wie reagieren wir denn darauf? Also ich meine, wenn ich eine echte Bedrohung habe, dann gibt es ja verschiedene Arten, darauf zu reagieren. Ich würde mal sagen, beim Säbelzahntiger ist es Flucht oder Vermeidung. Wenn man das jetzt überträgt auf das Berufsleben, was gibt es da noch außer Flucht und Vermeidung?
Vermeidung auf jeden Fall. Ne? Sowas wie, ich melde mich krank oder ich mache mich ganz klein, wenn jemand fragt, ob irgendwie Freiwillige da sind. Das ist auf jeden Fall Vermeidung.
Oder ich nehme die Stelle nicht an, oder?
Ganz genau. Ganz genau, ich nehme die Stelle nicht an. Oder ich lasse mich, wenn wirklich ein wichtiger Termin ist, werde ich plötzlich krank. Auch das kann eine Vermeidung sein oder auch Flucht sein. Und was es aber auch gibt, ist dann so ein bisschen, ich sage dann immer das Eichhörnchen in der Nussfabrik. ist so dieses, okay, ich nehme es an, weil ich will ja auch nicht auffallen. Wenn ich jetzt absage, dann würden ja alle sehen und merken, dass ich nicht gut bin. Also mache ich das und nehme es an. Und dann, weil ich ja weiß, also weiß in Anführungszeichen, dass ich es nicht hinkriegen werde, mache ich dann viel zu viel. Ich bereite mich unglaublich vor auf irgendeine Stelle oder auf ein Meeting oder auf einen Vortrag. Und ich versuche alle Eventualitäten schon vorauszusehen, arbeite teilweise Tag und Nacht und ja, schaffe es dann. Ich habe dann einen Erfolg. Aber das Problem ist dann, dass ich den Erfolg ja wieder auch gar nicht verwerten kann, weil ich dann denke, naja, nur weil ich mich so übermäßig angestrengt habe, hätten die anderen gewusst, wie viel ich dafür getan habe, hätten sie wahrscheinlich sich totgelacht. Und es ist ja eigentlich peinlich, dass ich so viel tun muss, um ein einigermaßen akzeptables Ergebnis zu kriegen.
Und dann gibt es die, die sagen, das Wort dann ist ja schön, Underdoer.
Ganz genau. Die Underdoer, die sind die, die zu wenig tun, das sind wie das Kaninchen vor der Schlange. Die wissen, da ist jetzt im nächsten Vortrag oder da ist jetzt ein wichtiges Meeting und dann tun sie nichts. Also sie sitzen eventuell vor dem Computer und haben ein leeres Word-Dokument offen und es bleibt aber leer, weil sie einfach völlige Blockade im Kopf haben und völliges Blackout haben und gar nicht so richtig sich konzentrieren können. Sie schieben es teilweise dann auch vor sich her und sagen, naja, das muss ich morgen machen. Und dann wird es immer später und immer später. Und oft in der Nacht- und Nebelaktion tun sie dann was dafür und bleiben natürlich weit unter ihren Möglichkeiten. Das spüren sie auch. Und auch da ist jede Menge Scham, wenn die wüssten, wie ich mich im Vorfeld angestellt habe, wie die wüssten, wie es in mir ausgesehen hat. Das ist ja nicht professionell.
Ja, und ich meine, dieser innere Kritiker, den hatten wir vorhin auch schon an der Angel, oder innere Kritikerin, je nachdem, hat natürlich sowieso in unserem menschlichen Dasein durchaus eine berechtigte Funktion. Sie schützt uns ja auch auf eine gewisse Weise vor Angriffen, ne? Oder wir sind dann irgendwie vorbereitet. Hier ist sie nur sozusagen im übermäßigen Maß zugange, die innere Kritikerin, und führt in diese Lähmung. Vielleicht einmal zu der Entstehung dieser Verzerrung der inneren Wahrnehmung. Sie erzählen ja in dem Buch durchaus auch erzählen von Beispielen, in denen ja Kindheitserlebnisse ihren Einfluss haben. Vielleicht können wir dazu noch einmal kurz was sagen. Was wären das so für klassische Kindheitserlebnisse? Ihr eigenes haben Sie schon geschildert, nämlich zu viel Lob. Was ist ein weiteres, was dazu führt oder das es more likely macht, sag ich mal, dass man betroffen ist davon?
Also neben zu viel Lob kann es auch ein zu wenig Lob sein oder eher so was Undifferenziertes. Wenn Eltern sehr hohe Erwartungshaltung haben, nie zufrieden sind, wenn es eine Eins gewesen war und sie sehen, warst du denn der Allerbeste und es gab noch irgendeine, die noch besser, noch mehr Punkte hatte, dann ist es nicht ausreichend. Auch das gibt's. Das hatte ich jetzt, glaube ich, im Buch gar nicht so genau geschildert. Was aber auch sehr häufig ist, ist, wenn man als Kind schon in irgendeine Rolle zufällig gelangt, die noch viel zu groß ist für dieses Kind. Also ich hatte ein Beispiel vom Buch ja auch genannt von einem kleinen Jungen, wo die Eltern sich haben scheiden lassen und ist bei der Mutter geblieben und die Mutter ist dann wirklich auch depressiv geworden und konnte das nicht richtig verwinden. Und dieser kleine Kerl hatte dann dieses Gefühl, er ist jetzt eine Art Partnerersatz. Er muss jetzt für die Mutter da sein. Und das ist ja schon für einen Erwachsenen eine Herausforderung und für ein kleines Kind eine ganz andere Sache. Wenn so ein Rollentausch stattfindet, wenn plötzlich irgendwie ein Kind denkt, es muss eine bestimmte Funktion erfüllen, das aber eigentlich, nicht nur eigentlich, auch uneigentlich viel zu anspruchsvoll ist für ein Kind. Dann passiert das auch, Gefühl, nicht gut genug zu sein.
Naja, und dann habe ich vor allen Dingen aber auch das Gefühl, ich bin für alles verantwortlich. Also ne, ich arbeite als Teamentwicklerin auch, ne, wenn ein Workshop in die Hose geht, bin ich immer schuld. Ja, auch wenn alle gerade eine Stunde vorher erfahren haben, dass sie gekündigt werden und deshalb natürlich kein Workshop möglich ist, würde ich trotzdem denken, ich bin schuld. Ne? Genau. Weil halt alles an mir hängt. Das ist sozusagen die Überzeugung, in der ich groß geworden bin. Fand ich auch sehr spannend. Aber wir wollen gleich stoppen an dieser Stelle. Sie sagen auch im Buch, mit diesem, die anderen sind schuld und die Eltern sind schuld, was ja schon eine gewisse, finde ich, also eine hohe Relevanz hat, weil die Eltern heute ja auch viel länger leben. Ne? Ja. Also wir sind viel länger mit unseren Eltern noch gemeinsam auf Erden. Damit nicht klar zu sein, kann schon wirklich ein Riesenthema werden. Aber sie sagen, Obacht, letztendlich hilft es uns nicht weiter, wenn wir uns in die Vergangenheit wenden.
Ja. Ich finde es schon sehr wichtig, wenn wir einordnen können, wo kommt es eigentlich her. Das kann schon sehr hilfreich sein. zu wissen, okay, ich bin so, weil ich das so und so erlebt habe oder weil meine Eltern das mir vorgelebt haben. Das ist schon sehr, sehr gut, dass wir das verstehen können. Aber dann geht es auch darum, jetzt nicht zu sagen, die Eltern müssen sich ändern oder auch sogar noch schlimmer, die Vergangenheit muss sich ändern, weil das können wir ja gar nicht ändern. Sondern dann auch diese Verantwortung auch zu übernehmen, zu sagen, es ist erstmal so gelaufen, wie es ist. Und es ist verständlich, dass ich jetzt an der Stelle stehe, wo ich stehe. Aber die Frage ist dann immer, was kann ich, und zwar wirklich ich, jetzt dafür tun, um da jetzt rauszukommen und nicht in die Falle zu tappen, Groll gegen die Eltern zu hegen und so ein bisschen zu hoffen, dass die doch einfach anders sein sollten, damit man heilen kann, sondern dann ist es wichtig, dass wir selbst auch schauen, wie können wir die Wunden heilen.
Ja, aber wie? sagen Sie doch mal genau. Schnell.
Also genau das ist ja das, glaube ich, jetzt das Thema, ne?
Ja.
Das wir jetzt ja auch besprechen. Wie können wir denn mit diesen Sachen umgehen? Also zunächst ganz allgemein finde ich ganz wichtig, dass wir, unabhängig jetzt vom Imposter-Syndrom, dass wir wirklich überlegen, was haben wir denn vermisst in der Kindheit? Was hätte das Kind in uns denn wirklich gebraucht? Und dann auch zu schauen, dass wir selbst uns dann die Mutter oder der Vater werden, die dringend nötig gewesen wären. Dass wir selbst diese Verantwortung für uns übernehmen und uns nicht so behandeln, wie wir immer behandelt worden sind. Nicht immer niedermachen, nicht immer fordern bis zum geht nicht mehr, sondern uns auch mit Mitgefühl und mit Nachsicht auch begegnen. Das ist erstmal so das ganz Allgemeine. Und fürs Imposter-Syndrom werden wir im Speziellen jetzt ja gleich besprechen.
Ja, vielleicht noch ein kleiner Rückbezug auf eine andere Folge, die wir hatten. Da ging es um Meditation, was Meditation kann. Und da gibt es eben auch die Meditation der Mindful Self-Compassion, heißt es. Also wo man wirklich dann diese freundlichen Begleiter in sich aufsucht bei diesen Meditationen, um die für sich zu aktivieren. Das würde ich noch mal kurz an dieser Stelle sagen. Ja, aber speziell zum Imposter-Syndrom. Ich hatte schon vorhin gespoilert, wenn wir über die Wahrnehmung als erste problematische Abzweig sozusagen sprechen, dann ist das auch der Punkt, wo man ansetzt, wenn es darum geht, aus diesem Teufelskreislauf herauszukommen. Richtig?
Ja, richtig. Und es ist auch tatsächlich das Erste, was ich meinen Kunden auch immer empfehle. Oder jetzt auch den Zuhörerinnen hier empfehle. Weil es oft am leichtesten ist. Es ist leichter, die Wahrnehmung neu zu justieren, als zum Beispiel jetzt einfach ein neues Gefühl zu entwickeln. Und die Wahrnehmung können wir recht einfach nicht im Sinne, dass es ganz leicht umsetzbar ist, aber einfach im Sinne von nicht so kompliziert, können wir verändern, indem wir anfangen, wirklich unsere Erfolge zu sammeln, wirklich unsere innere Suchmaschine auf Erfolge zu programmieren und nicht ständig auf die Misserfolge, indem wir jeden Abend aufschreiben, was ist uns gut gelungen. Und nicht nur, was ist uns gut gelungen, da wird es dann auch schon wieder schwer, was bedeutet gut gelungen, sondern auch, wo habe ich mich überwunden? Wo habe ich ein Lob gekriegt? Wo habe ich etwas getan, obwohl ich es mir nicht zugetraut habe? Also wirklich auch diese Bemühungen draufschreiben und auch zu sammeln, was andere Positives über uns gesagt haben. Wenn da mal so nebenher kommt, hey Michaela, toll gemacht, aufschreiben. Denn das geht sonst ganz, ganz schnell verloren.
Und dazu müssen wir, darüber sprachen wir auch, als erstes diese Glaubenssätze beiseite schieben, darf ich nicht. Ist irgendwie unfein. Ja,
genau.
Meine eigenen Erfolge feiern.
Genau, also das ganze Hochmut kommt vor dem Fall und nimmt dich nicht so wichtig, das muss erstmal weg. Und viele haben dann Angst, also das kriege ich so oft zu hören, dann, dass sie sagen, zwei Sachen, erstens mal, ich habe Schwierigkeiten überhaupt Erfolge zu finden, das was ich aufschreibe, das ist doch Pipifax, das kann jeder. Das ist so das eine. Das zweite ist, aber wenn ich doch jetzt so anfange mit diesen Aufzählen von Erfolgen, dann werde ich ja total hochmütig. Das ist die zweite Sorge, die die meisten haben, das zweite Problem.
Und Ihre Antwort?
Meine Antwort zum Thema hochmütig ist erstmal, zwischen dem, wo Sie stehen und dem, wo der Hochmut beginnt, liegen Welten. Also da können wir wunderbar uns noch so ein bisschen in die andere Richtung begegnen und wir kommen längst noch nicht ins Extrem rein. Dadurch, dass aber die meisten Menschen nie so in diese, sich das trauen, einen Schritt in die andere Richtung zu gehen, wissen sie auch gar nicht, wo die Grenze beginnt.
Dann haben wir ja gesprochen auch über diesen Stress, diesen körperlichen Stress. Also unsere Bewertung ist der Rahmen, der unsere Gefühle macht. Ja, also ich sage, oh, au, Backe, Säbelzahntiger, soweit ich weiß, geht es nicht gut aus. Und dieses Wissen, dieser Rahmen, den ich darüber setze, der löst bei mir einen enormen körperlichen Stress aus. Wie kann ich dem begegnen?
Sie haben vorhin auch schon mal was erwähnt, nämlich Meditation. Das ist ja eine gute Sache, um erstmal auch Stress runterzubekommen. Geht aber nicht, wenn ich mitten im Meeting sitze. Das können nur Fortgeschrittene. Die können auch in einem Meeting meditieren, aber die meisten dann nicht. Aber was wir da auch machen können, ist, dass wir zum Beispiel auch bewusst so atmen, dass wir dem Körper signalisieren, es ist ja gar nicht so schlimm. Also in der Regel, wenn wir Stress haben, atmen wir ja flach und schnell. Und wenn wir stattdessen langsam und tief atmen, bitte nicht schnell und tief, sonst kommen wir jetzt überventilieren, aber langsam und tief und uns am besten auch noch aufrichten, dann signalisieren wir allein schon von Körperhaltung und Atmung dem Gehirn, ich bin ja eher entspannt. Und auch das kann schon helfen, um so ein bisschen diesen Stress abzubauen. Und ansonsten aber, was für mich auch immer so das Wichtigste ist, ist, Gefühle sind nicht gefährlich. Die sind unangenehm, aber die sind nicht gefährlich. Und manchmal kann man eine Angst auch einfach aussitzen. Es geht von alleine auch wieder weg. Wir müssen nicht irgendwie denken, das muss jetzt unbedingt, muss diese Angst weg und unbedingt muss die Angst weg, sonst wird die Angst vor der Angst noch stärker. Sondern wir können auch sagen, na ja, Angst ist jetzt da. Ich konzentriere mich aber trotzdem auf diesen Vortrag oder hier in dem Fall zum Beispiel auf das Interview und lass die Angst einfach da stehen. Wie wenn sie neben mir am Podium steht oder wenn sie hinter mir sitzt. Und die darf einfach da sein und irgendwann stellen wir fest, die ist von selbst verschwunden.
Ja, das finde ich ganz interessant. Ich habe mal so einen MBSR-Kurs gemacht und Teil dessen ist ja auch genau diese Bewertungsrahmen überhaupt erstmal richtig kennenzulernen. Man beobachtet die Gefühle, ne? Sie kommen und man beobachtet eben auch, ach guck mal, jetzt sind sie auch schon wieder weg. Also es geht ja die ganze Zeit ein ständiges Kommen und Gehen und was halt sozusagen so Kreise zieht, ist eben die Bewertung, die wir von dieser Situation haben. War für mich eine ganz spannende Einsicht. Und diesen Bewertungsrahmen zu ändern, also das Reframen, wie das der Profi nennt, vielleicht mögen Sie einmal erzählen, was das bedeutet eigentlich.
Indem wir sozusagen auch eine Situation anders einordnen. Zum Beispiel ist, wenn ich jetzt, nehmen wir mit der Angst beim Vortrag, wenn ich da stehe und Angst habe und dann kommt dieser Gedanke, richtige Profis haben keine Angst und ich muss eventuell auch Angst haben und warum habe ich schon wieder Angst und diese Angst muss weg, dann induziert es natürlich deutlich mehr Angst. Wenn ich aber da stehe und sage, naja, dass ich Angst habe, zeigt ja auch, dass ich gerade wieder am Wachsen bin. Und dass ich gerade eine Herausforderung meistere, wo ich mich konzentrieren muss und die Angst sagt mir, dass ich vor allem hellwach sein muss, ist es schon mal was ganz anderes, löst ganz andere Bezug auch aus.
Ja.
Und als ich als Oberärztin, neue Oberärztin wieder mehr schlaflose Nächte hatte und mich auch manchmal echt abgeschlagen gefühlt habe, dann habe ich für mich dann irgendwann auch reframed, naja, das sind Wachstumsschmerzen und es ist ja normal, wenn man irgendwo reinwachsen muss. Und dann war das schon etwas ganz anderes.
Ja, ich fand auch ganz spannend, im Vorgespräch haben Sie auch gesagt, Sie sind dann reingegangen mit dem Gefühl, naja, ich mache das jetzt mal, es ist ja nicht für lang und letztendlich auch das ist ja ein Reframen. Ne? Ich kann sagen, es ist jetzt nicht ganz für 100 Jahre, sondern jetzt schauen wir mal. Und das nimmt unheimlich viel Druck. Ne?
Ganz genau. Insgesamt nimmt es auch sehr viel Druck, wenn wir nicht versuchen, den Rest unseres Lebens, mal übertrieben gesagt, schon alles unter Kontrolle zu haben, alles vorherzusehen und alles genau zu sagen, wie was jetzt wann erfolgen muss, sondern eher zu sagen, ich tue einfach das, was ich jetzt gerade tun kann und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Und alleine das kann einem schon so unglaublich viel Entspannung und Gelassenheit auch geben.
Ja, also ich möchte für Ihre Ideen wirklich nochmal werben, weil ich finde, auch dadurch, dass es natürlich viel auch in den Medien schon angekommen ist, diese Themen, kann ich mir vorstellen, dass man als Leser oder Hörerin manchmal so das Gefühl hat, es ist irgendwie so eine weichgespülte Wissenschaft. Ne? So, das ist so, man denkst du halt anders, dann wird irgendwie alles easy. Aber woher es kommt, sind wirklich fundierte Leute, die damit auch Medizin gemacht haben. Ich weiß, dieses ganze hypnotherapeutisch von Milton Erickson, das ist lange erforscht. Es hat absolut seine Berechtigung, dass wir sagen, es hilft. Das will ich nur noch mal sagen, weil ich finde, man kann so das Gefühl bekommen, naja, das ist irgendwie so eine Wohlfühl-Rhetorik, aber im Endeffekt hat sie wirklich definitiv auch in medizinischen Bereichen und wir hatten ja auch bei uns hier im Podcast schon die Selbsthypnose absolut ihre Berechtigung und auch durch Studien erwiesen, dass es hilft, was Sie hier auch propagieren. Das finde ich immer noch mal ganz wichtig zu sagen.
Ganz genau. Und in der Psychologie, gerade bei uns in der Verhaltenstherapie, gibt es auch dieses Dreieck Denken, Handeln und Fühlen, wie was sich wechselseitig bewirkt. Und dass zum Beispiel Gedanken auch die Gefühle beeinflussen, dass Gefühle durch Verhalten beeinflusst werden, umgekehrt aber auch das Verhalten wieder Gedanken oder Gefühle beeinflussen kann. Und das ist so ein bisschen wie in der Mathematik das Einmaleins. Das ist so was ganz klares Basiswissen, worauf sehr, sehr viel einfach auch basiert. Und deswegen ist, ja, es ist dadurch, dass sehr viele Menschen, die sich vielleicht auch gar nicht so richtig damit auskennen, auch über positives Denken propagieren und jetzt machen wir einfach mal ein paar Affirmationen, dann kommen manchmal solche falschen Assoziationen, dass das alles ein bisschen zum Beispiel esoterisch wäre oder Solarifari, aber die Wirksamkeit ist nachgewiesen.
Ja. Und sie ist eine gute Nachricht, finde ich, gerade dieses, dass es so aufeinander wirkt, alle Systeme, weil die gute Nachricht ist, ich kann es eben auch rückwärts, ne? Also so wie Sie es gerade beschrieben hatten, wenn ich ruhig atme, sage ich dem Körper eben auch, es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Und da sind im Grunde unheimlich viele Ansätze drin. Ich danke Ihnen, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben und hoffe, Sie wissen auch, dass Sie Wissen haben.
Ich habe es mittlerweile gelernt. Also wie gesagt, 2017, als ich Oberärztin geworden bin, da bin ich dann auch auf das Imposter-Syndrom auch wirklich oder Imposter-Phänomen auch wirklich gestoßen.
Ja.
Seitdem sind ja auch schon einige Jahre jetzt vergangen und ich habe daran gearbeitet. Und ich kann mittlerweile tatsächlich auch Lob gut annehmen. Ich kann sogar wissen, dass ich oder ich weiß sogar, dass ich gut bin. Und selbst wenn manchmal solche Impostergefühle und Gedanken kommen, dann kann ich die wahrnehmen, kann sagen, okay, da ist er wieder, dieser kleine Imposter. Mhm. Bei mir ist es ein männliches kleines Imposterchen, bei anderen mag es vielleicht eine Impostorin sein.
Ja.
Und dann darf dieser kleine Imposter mal in der Ecke sitzen, aber er soll mich bitte nicht stören. Und dadurch komme ich wunderbar zurecht und immer mehr Erfolge führen jetzt wirklich auch dazu, dass ich aus den Erfolgen lernen kann und dass ich da auch schon merke, wie viel weiter ich bin als zum Beispiel noch vor 6 Jahren.
Und apropos Happy End, es sei noch erwähnt, Sie haben dann wirklich gekündigt und Ihren Traum wahrgemacht.
Ja, genau. Ich habe gekündigt und beziehungsweise gekündigt nicht. Ich habe den Vertrag auslaufen lassen.
Ja.
Da war ein befristeter Vertrag. Und habe ihn nicht verlängert und bin erstmal nach Frankreich gezogen. Mittlerweile bin ich so zum Großteil in Deutschland, aber habe dort auch einen kleinen Stützpunkt in Frankreich. Und immer wenn mich die Sehnsucht packt, geht's wieder nach Frankreich zurück. Und die Selbstständigkeit ist, also ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Es ist nochmal ein ganz anderes Arbeiten. Es entspricht mir sehr und ich bin da auch sehr, sehr dankbar.
Vermutlich. Ich danke Ihnen für diese tolle Geschichte jetzt auch noch. Ich finde, das ist einfach schön. Ich habe jetzt auch sofort Bock nach Frankreich. Das muss ich leider sagen.
Machen Sie das.
Und ich danke euch fürs Zuhören, dass ihr dran geblieben seid bis hierhin. Wir freuen uns nach wie vor wahnsinnig über eure nette Post. Es ist wirklich immer so ein schönes Ritual von Diana und mir am Montag, uns gegenseitig diese Mails hin und her zu schicken und damit irgendwie gut in die Woche zu starten oder mit netten Bewertungen auf iTunes oder RTL Plus, wo immer ihr uns hört. Also ganz, ganz vielen Dank dafür. Und bis wir uns wieder hören, ja, viele Grüße aus der Lebensmitte und tschüss zu Ihnen, Frau Dr. Mutig.
Danke und danke fürs Zuhören.